SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
So, Mittwoch, der 3.8.2016. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermuda-Funk. Und wie in fast jeder Sendung haben wir euch heute auch zwei interessante Studiogäste mitgebracht aus dem Umfeld des SV Waldhof. Bei uns zu Gast sind am heutigen Abend zwei Präsidiumsmitglieder des SVW, nämlich zum einen Alexander Rudnick. Hallo Alex.
Hallo, guten Abend.
Und zum anderen Klaus Hafner. Hallo Klaus.
Hallo.
Der eine ist schon ein bisschen länger da, ist für die sportlichen Belange zuständig im Präsidium. Der andere ist noch nicht so lange da, der wird vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, wie er zum Präsidium kam und welche Aufgabenbereiche er übernimmt. Wir steigen gleich ein. Ihr habt eine Menge an Fragen gestellt, die werden wir mit Sicherheit heute alle nicht durchbekommen. Deswegen stellt der Dasch jetzt gleich erstmal die erste.
Ja, nachdem gestern Markus Komp vorgestellt wurde, der neue Geschäftsstellenleiter, würde ich sagen, fangen wir mit dem noch an. Und zwar mit der Frage vom Träumer. Wer von euch sie beantworten will, überlasse ich dann euch. Er würde ganz gern wissen, wie es denn zum Kontakt zu ihm kam. Und ja, machen wir doch erstmal damit, dann kommen noch gleich zwei hinterher. Wie kam es zur Verpflichtung?
War eine Initiativbewerbung. Wir haben eine E-Mail bekommen mit einem Lebenslauf von Markus Komp. Und das haben wir dann in die Runde gegeben, haben uns das angeschaut und haben alle gesagt, interessanter Mann, mit dem müssen wir sprechen. Und dann haben wir uns auch mit ihm dreimal getroffen und haben uns länger mit ihm unterhalten, haben auch mal in Rostock nachgehört, wie dort die Erfahrungen waren und haben auch von dort nur positive Rückmeldungen bekommen und haben dann gedacht, das passt gut, diese Personalie, weil er sehr viele Bereiche abdecken kann.
Das ist jetzt natürlich kein Mann, der hier aus der Gegend kommt. War das eine ganz bewusste Entscheidung, dass er nicht hier aus dem Umfeld kommen sollte oder war das reiner Zufall?
War zwar jetzt zuletzt in Rostock, kommt aber letztlich aus Asbach eigentlich. So weit weg ist es dann nicht, wie wenn man bei Rostock zunächst denkt. War jetzt keine Vorgabe, dass er nicht aus der Region kommen darf. Das war Zufall.
Okay. Blau-Schwarz 17 würde ganz gerne wissen, er war ja in Rostock sowohl Geschäftsstellenleiter als auch Sportdirektor. Wie denn die Aufgabenverteilung hier aussehen wird? Ist das schon klar? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht? Mit ihm auch schon abgesprochen?
Also grundsätzlich ist er ja erstmal Geschäftsstellenleiter momentan. Und das ist aber auch designierter Geschäftsführer der GmbH. Und als solcher ist er dann für alle Belange der GmbH nach außen erstmal verantwortlich. Von daher ist das erstmal umfassend. Wie wir das mit dem Thema Sportdirektor machen, da müssen wir auch nochmal weiter zusammen überlegen im Präsidium. Da ist auch noch keine endgültige Entscheidung gefallen in der Richtung. Kann ich den Klaus aber auch mal anschauen, denn der ist ja für Sportliche wiederum auch zuständig. Ja,
zu dem Thema Sportdirektor gibt es ganz klar eine Aussage, dass wir hier auch in Gesprächen sind und das auch gut aussieht dann für die Zeit, denn im Moment sind wir immer noch e.V., für die Zeit einer ausgegliederten Spielbetriebs GmbH dann da auch jemanden zu installieren.
Okay. Dann frage ich ganz direkt, irgendjemand hat die Frage gestellt, ich weiß nicht mehr wer, ist denn Michael Fink für so eine Position eventuell schon vorgesehen? Die Bild-Zeitung hatte letzte Woche so etwas berichtet.
Ist möglich.
Ist möglich, okay. Und jetzt mal, falls denn ausgegliedert wird, ich muss ja immer vorsichtig formulieren, ist denn da angedacht, dass der Herr Komp... Heißt der Komp? Ich muss mich an den Namen erstmal gewöhnen, dass der Herr Komp alleiniger Geschäftsführer in der GmbH wird oder gibt es da...
Ja, das ist der Plan, dass er alleiniger Geschäftsführer wird.
Okay. Wenn wir jetzt gerade bei der Ausgliederung sind, wie ist denn da der Stand?
Ja, da gibt es Neuigkeiten direkt von heute Nachmittag. Kam die E-Mail von unseren Wirtschaftsprüfern, dass der sogenannte Spaltungsbericht jetzt endlich vorliegt. Also das ist dann das Dokument, in dem genau detailliert geregelt wird, was alles vom e.V. in die Spielbetriebsgesellschaft wandern wird im Wege der Ausgliederung. Und die Bilanz, die wir brauchen zum 30.06. liegt jetzt auch vor. Und ab heute Nachmittag geht es jetzt los, dass wir ins Feintuning hinsichtlich der zeitlichen Abläufe gehen. Kann jetzt noch keinen genauen Termin sagen. Wie gesagt, es ist erst ganz frisch die Nachricht, dass die erforderlichen Unterlagen jetzt vorliegen und jetzt müssen wir das mit unserem Wirtschaftsprüfer, Steuerberatern und so weiter nochmal feintunen. Aber jetzt haben wir endlich das, was wir brauchten, um das jetzt wirklich final auf die Mitgliederversammlung zu bringen.
Und so als Hausnummer wird es eher 3 Wochen, 4 Wochen, 2 Monate dauern?
Sag mal 2 Monate, ich fahre in Urlaub nämlich.
Nee, das 2 Monate wäre mir zu lang, das kriegen wir sicherlich schneller über die Bühne.
Okay, ein Knackpunkt war ja so ein bisschen, so intern bei den Diskussionen war ja so ein bisschen, ob die U23 auch ausgegliedert werden soll oder nicht. Sprechen da Punkte dafür und dagegen? Ist das auch geklärt jetzt, in welchem Sinne?
Das ist noch eigentlich der größte Punkt, den wir noch zu entscheiden haben. Da ist die Frage, zweite Mannschaft ist ein relativ hoher Kostenblock im e.V. und damit wäre es günstiger, man hätte das in der Spielbetriebs GmbH. Auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, ist es nicht vielleicht sicherer, die zweite Mannschaft im e.V. zu behalten. Da muss man nochmal gucken, wie sind die steuerlichen Vorteile und was sagt tatsächlich Spielordnung für den Fall, dass mal irgendwie was schief gehen sollte, dass man noch eine zweite Mannschaft haben, mit der wir dann den Spielbetrieb weiterführen könnten. Das ist eigentlich so der einzige Punkt, der noch momentan in Diskussion ist.
Und in welche Richtung tendierst du? Oder auch Klaus? Das betrifft ja auch dich ganz konkret.
Also im Moment, das ist jetzt immer hin und her gerissen gewesen die ganze Zeit, im Moment sind wir so 50-50 mit leichter Tendenz dazu, das im Verein zu belassen, obwohl wir jetzt auch schon die Aussagen bekommen haben, dass es kein Problem wäre, selbst bei einem, ich sag's nicht, nennen Sie es mal Fehlschlagen der GmbH, dass die zweite Mannschaft nicht gleichzeitig da auch weg wäre, sondern im wieder in den Verein zurück könnte mit der Liga und so weiter. Also da würde wohl keine negativen Dinge uns dann weiterhin noch treffen. Also es ist eine rein wirtschaftliche Überlegung jetzt.
Sag mal so, wenn es keine steuerlichen Probleme gibt, haben wir natürlich die Vorliebe, die zweite Mannschaft im e.V. zu belassen. Das ist ganz klar.
Okay. Okay, Alex, jetzt sind wir schon mitten bei dir. Wie waren denn Brandlu? Ich würde gerne wissen, wie denn deine ersten 3 Monate im Präsidium waren. Turbulent, vermute ich mal. Und wie es denn dazu kam, dass du zugesagt hast?
Ja, fangen wir vielleicht mal von vorne an. Das Ganze hat für mich angefangen bei unserem Testspiel in der Winterpause gegen Ingolstadt 2. Da saß ich am Alpenweg mit Klaus Geschwill und dann hat er gesagt, wir würden uns ganz gern verstärken im Präsidium, es ist so furchtbar viel, alle sind mit ihren Firmen natürlich auch irgendwo eingespannt und ob es nicht sinnvoll wäre, sich da zu verstärken. Habe ich gesagt, ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee sicherlich bei den Aufgaben, die jetzt anstehen. Und dann hat er so irgendwie ja, für mich halb im Flachs gesagt, willst du einen Platz im Präsidium? Und dann habe ich das erstmal so als Flachs eben hingenommen, bin dann Urlaub gefahren, habe dann nochmal drüber nachgesagt, hat er das vielleicht doch ernst gemeint? Dann habe ich ihn mal gefragt, ob er das denn wirklich mit Bedacht so gesagt hat oder einfach wirklich nur so ein Joke war. Und dann kam er dann nochmal weiter ins Gespräch. Und dann haben wir uns überlegt, dass es doch vielleicht gut wäre, wenn ich da ein bisschen was gerade vom Rechtlichen zu beitragen kann, viel mit Verträgen zu tun hat. Jetzt im Rahmen der Ausgliederung stehen jede Menge Verträge an. Also es gibt einen Gesellschaftsvertrag, es gibt einen Konsortialvertrag, es gibt einen Lizenzvertrag, es sind zahlreiche andere Vereinbarungen noch abzuschließen. Da dachte ich, ist eine Hilfe vielleicht ganz sinnvoll.
Mhm. Und du warst ja früher auch Aufsichtsrat. Jetzt ist natürlich die Frage, du hast das Präsidium auch ein bisschen kritisiert und bist deswegen auch zurückgetreten. Nicht nur du allein, sondern seit im Block zurückgetreten. Hast du mittlerweile da eine andere Sicht auf die Dinge?
Ja, also wir haben grundsätzlich eigentlich immer das gleiche Ziel gehabt. Wir haben damals beim Weg eine Abweichung gehabt, wie wir das Ziel erreichen. Da waren wir nicht ganz einer Meinung, aber vom Ziel waren wir uns immer einig. Ich sehe jetzt natürlich Dinge auch anders, wenn man so manche Satzungsverstöße, die wir damals gerügt haben, sich anschaut, kann ich jetzt besser verstehen, dass man manchmal einfach vergessen hat, den Aufsichtsrat einzubinden. Es ist momentan wirklich brutal viel los und da kann man vielleicht wirklich mal, ohne böswillig zu sein, das ein oder andere mal vergessen oder jetzt nicht immer ständig sofort informieren in dem Moment, wo man irgendwelche Entscheidungen...
Da muss ich direkt die Frage vom Tom anschließen. Wie stellt sich denn momentan der Austausch mit dem einzig verbliebenen Aufsichtsratmitglied
dar? Dass die Frage jetzt kommt. der Rizzi ist momentan das einzige Mitglied. Wir machen das eigentlich ganz locker. Wir sagen nicht, dass er nicht beschlussfähig ist, weil er nur einer ist. Wir informieren ihn und ich habe ihn auch, bevor wir jetzt den Markus Komp verpflichtet haben, vorher informiert, ihn um seine Zustimmung gebeten. Wir hatten zwar eigentlich es so gedacht, dass wir momentan schon die GmbH gedanklich voraussetzen als noch nicht existentes Gebilde, aber diese Abstimmungen so treffen. Aber er ist ja erstmal Geschäftsstellenleiter für ein paar Wochen hoffentlich nur. Und da steht in unserer Satzung drin, dass der Geschäftsstellenleiter bei einer Einstellung der Aufsichtsrat zustimmen muss. Und das habe ich den Rizzi gebeten, dazu zu stimmen, hat er dann auch gemacht. Also das machen wir auf einem kleinen Dienstweg. Es gibt da keine großartigen Sitzungen. Wir telefonieren, machen das per E-Mail. Also er ist eingebunden, hat sich auch schon mal beklagt, ist richtig. Da haben wir vielleicht auch mal irgendwann ihn
vergessen.
Nicht gleich sofort informiert.
Okay. Tom würde ganz gerne noch wissen, wie denn die Zuständigkeiten gegenüber Herrn Geschwill und Herrn Haffner abgegrenzt sind oder ob du weitgehend eigenverantwortlich Entscheidungen treffen darfst. Der Klaus grinst.
Ist bei mir jetzt ein bisschen anders als bei den beiden Präsidiumskollegen. Die haben relativ gut abgrenzbare Bereiche. Wenn ich jetzt sage, ich bin für rechtliche Themen zuständig, spielt das natürlich immer überall rein. Von daher kann ich jetzt nicht da völlig autark vorgehen. Aber was jetzt Vertragsformulierungen betrifft, da ritt mir natürlich keiner rein. Wir stimmen die Entwürfe ab, aber ob ich das jetzt rechtstechnisch so oder so mache, das kann ich schon allein entscheiden. Aber es ist natürlich auch so, dass ich jetzt erst kurz dabei bin und natürlich auch wissen muss, wie manche Dinge so laufen, und da stimmt man sich besser ab. Und grundsätzlich mache ich es ohnehin lieber so, dass man Entscheidungen oder Themen einfach im Team bespricht und nicht alleine. Also fühle mich da jetzt in dem Sinne nicht irgendwie ohne eigenen Bereich, sondern versuche eben das, was ich da rechtlich leisten kann, mit einzubringen. Thema Zuschauerteilausschluss jetzt ist zwar ein rechtliches Thema, aber das kann ich natürlich nicht allein bearbeiten, ist ja völlig klar.
Ja, da kommen wir gleich noch dazu, zu dem leidigen Thema. Nur noch die Frage vom Tom anschließend. Mit dem Wissen von heute, würdest du die zeitliche Belastung, wenn du gewusst hättest, was für eine zeitliche Belastung es ist, den Job nochmal übernehmen?
Nein, natürlich nicht.
Das sagen alle.
Da muss ich aber gleich noch anschließen. Da fragt nämlich MA 1907, ob du erneut für einen Platz im Präsidium kandidieren möchtest. Ich denke, spätestens im November stehen ja Präsidiumswahlen an. Oder ob du deine Aufgabe mit der abgeschlossenen Mitgliederversammlung und der dahingehenden Ausgliederung, falls sie denn erfolgreich ist, als erledigt ansiehst. Hast du dir da schon Gedanken gemacht drüber?
Ich habe mir vorher überlegt, dass das eigentlich mein Ziel ist, diese Ausgliederung mit auf den Weg zu bringen, weil A, die Mitgliederversammlung ja damals im Kapitol schon so entschieden hat, dass das so kommen soll. Ich habe davon überzeugt bin, dass das richtig ist. Das ist das Ziel, was ich erstmal habe. Ich muss nicht unbedingt im Präsidium sein, das war nicht mein Beweggrund. Ich wollte mir das mal anschauen, wie es dann läuft, wenn wir die Ausgliederung dann hoffentlich hinter uns gebracht haben. Haben wir bis November noch ein bisschen Zeit, wie wir dann in völlig neuen Rollen mit völlig neuen Kompetenzen und Aufgaben arbeiten, und da wird sich sicherlich nochmal Gelegenheit ergeben, das zu bewerten, wie das denn ist. Mir ist erstmal wichtig, diese Aufgabe Ausgliederung zu erfüllen, und dann schauen wir weiter.
Okay, bei dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung ist aber nicht geplant, dass das Präsidium neu gewählt wird, weil hier auch eine Frage kam, was passiert, wenn sich ein Gegenteam aufstellen würde?
Also ich denke, davon wüssten wir, wenn ein Gegenteam sich aufstellen will, denn es gibt ja noch einen Wahlausschuss, wo dann Kandidaten vorher nochmal auf Herz und Nieren geprüft werden müssten. Also das ist meines Erachtens nicht Thema. Aufsichtsrat ist ein Thema auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung, aber nicht Präsidium.
Okay, dann kommen wir gleich zum Aufsichtsrat. Dann frage ich den Klaus, aber um ihn ein bisschen ins Gespräch zu holen. Wie sieht es denn bei dir aus? Spätestens im November wird das Präsidium neu gewählt. Tendierst du dazu, irgendwie nochmal anzutreten, oder?
Hast du die Schnauze voll?
Also richtig ist, ich kann es jetzt nur bestätigen, was der Alex eben auch gerade gesagt hat, es ist im Moment schon eine enorm extreme zeitliche Aufwendung, was man da bringt. Gerade auch dann im sportlichen Bereich, als dann auch Kenan weg war, etc. Ich habe da so eine Absprache mit dem Klaus getroffen, mit dem Klaus Geschwill. Wir haben das auch so gesehen, wir wollen das begleiten, wollen auch möglicherweise, da werden wir uns aber auch nochmal besprechen, nochmal möglicherweise eine Periode dranhängen. Und da muss man sehen, zumal ja dann auch unsere Aufgabenbereiche sich verschieben. Ich sage jetzt mal, das Haupttätigkeitsfeld bzw. die Hauptzeit, die ja dann die ganze Zeit angefallen ist für die Bereiche, die wird sich ja dann in die Spielbetriebs GmbH verlagern, in die Geschäftsführung, sportliche Leitung und so weiter. Und dann kann man dann vielleicht auch mal da wieder mit ein bisschen Abstand drauf schauen, was man dann tut und wie man es tut.
Okay, aber du sagst es gerade, Aufgabenbereiche verschieben sich. Dennoch ist es zumindest laut der Abstimmung im letzten Sommer angedacht, dass Präsidiumsmitglieder automatisch auch in den Aufsichtsrat der GmbH einziehen. Das wären ja dann auch neue Aufgaben, die auf einen zukommen.
Da frage ich auch mal den Alex, wie das ist im Aufsichtsrat.
Naja, ich meine, das haben wir auch von Provaldo so rausgehört, dass die sich schon wünschen, dass wir selbst in den Aufsichtsrat gehen und das zum Beispiel nicht weiter delegieren könnten. Das war mal ja auch eine Möglichkeit, dass man gesagt hätte, naja, das Präsidium sucht sich 3 Aufsichtsratsmitglieder aus, und es hätten nicht die Präsidiumsmitglieder selbst sein müssen. Aber da wurde uns ganz klar gesagt, nee, wir wollen schon, dass die im e.V. gewählten ins Präsidium, dass die dann auch im Aufsichtsrat selbst sitzen. Also
okay, ich glaube, das war teilweise richtig. Es war, glaube ich, eher so, dass Pro Waldhof dafür eingetreten ist, dass diese Mitglieder auf jeden Fall gewählt werden. Ob ihr dann Dritte vorschlagt oder selbst irgendwie einzieht, ihr werdet ja gewählt, Dritte werden quasi nicht gewählt. Darum ging es vorrangig.
Da seht ihr einen kleinen Vorgeschmack, um was es da so geht bei den Diskussionen.
Wir hatten es gerade vom Wahlausschuss. Hier fragt Zertifikat, ob Stefan Kleiber noch der Vorsitzende des Wahlausschusses ist. Weiß das jemand von euch?
Also meines Wissens nach, aber das ist jetzt nicht, bitte nicht in Stein gemeißelt, lässt da sein Amt aktuell jetzt wohl auch ruhen. Und ich denke mal, der Egon Lang würde uns da schon informieren, wenn es da Näheres gibt. Und er wird ja da ja auch, glaube ich, der Wahlausschuss ja auch im November neu gewählt werden muss, soweit ich jetzt informiert bin, wird er dort auch dann nicht mehr kandidieren. Das ist die Aussage auch vom Egon Lang. Also nicht, dass der Egon Lang nicht mehr kandidiert, sondern der Stefan Kleiber.
Okay. Alex, du hast noch gesagt, dass der Aufsichtsrat auf jeden Fall vervollständigt werden soll bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Der Rizzi ist alleine, du hast es gesagt. Wer kümmert sich denn darum, geeignete Personen zu finden, um den Aufsichtsrat wieder zu füllen? Ist das Rizzi alleine? Helft ihr ihm dabei? Also, macht ihr das zusammen?
Da grätsche ich jetzt mal ab, okay. Weil haben wir jetzt auch schon einiges getan und das sind auch schon Leute jetzt im Gespräch, die auch mit dem Markus Ritzmann da im Kontakt sind, wir auch im Kontakt waren, die wir ihm auch so ein bisschen, ich sag mal, beigesteuert haben als Vorschläge, ja, unsererseits. Und ich denke, da kommt eine sehr, sehr gute Aufsichtsratsmischung zusammen, die dann natürlich irgendwann selbst auch für sich dann noch gucken sollen müssen. Und natürlich die Mitglieder sie bestätigen, ist ja klar.
Also du bist zuversichtlich, dass 7 Leute bereitstehen auf der Außenmitgliederversammlung?
Ja, wenn es vielleicht nicht gleich 7, dann möglicherweise 5 oder so um den Dreh, ja. Die aber dann schon, sagen wir mal, wieder richtig handlungsfähig sein können.
Also auch wenn er mich abgegrätscht hat, das gleiche hätte ich auch gesagt. Also.
Okay, hast du noch was zu dem Thema?
Jetzt konkret zur Ausgliederung. Zeitplan haben wir besprochen, gibt es noch keinen konkreten, ich glaube.
Und nach der Ausgliederung kommt der Herr Beetz mit den Geschenken oder müssen wir dann wieder warten, dass irgendwas mal irgendwann kommt?
Warum hast du die Frage nicht in der letzten Sendung gestellt? Da war Herr Beetz doch da.
Der hat doch, ist ausgewichen, jetzt habe ich dich hier. Ganz konkret, gibt es einen Trikotsponsor?
Wir schreiben nur unsere Wunschlisten, aber was dann ans Geschenk gebracht wird.
Schon ein bisschen komisch, wie wir eben alle folgen müssen, ohne dass wir wissen, was hier überhaupt rauskommt. Immer nach dem Motto, ja, es wird schon irgendwie gut werden, wir glauben auch dran.
Wir folgen ja nicht, aber du musst natürlich auch immer bedenken, noch ist der Mann von keiner Mitgliederversammlung bestätigt, hat noch nichts, hat...
Okay, also jetzt hört der Mann aber nicht
vorsichtig.
Zu. Jetzt könnte man sagen, kriegen wir einen Trikotsponsor oder nicht?
Tja.
Okay, ich frage einfacher, haben wir denn am Freitag beim Spiel in Stuttgart einen Trikotsponsor?
Meines Wissens nach ist noch kein fester, also Hauptsponsor, Trikotsponsor vorhanden. Und da muss ich jetzt auch mal so ein bisschen, will ich nicht ausweichen, aber wir haben jetzt wirklich, dieses Präsidium mit dem Alex zusammen und dem Klaus Geschwill, wir haben jetzt so viele Themen, Aufgaben gehabt und mussten jetzt natürlich auch handeln, was den Geschäftsstellenleiter angeht, auch um die Thematik wieder dieses ganze Marketing, Sponsoring auch jetzt wieder richtig anzuschieben, weil das können wir dann sonst in der Besetzung mit den ganzen anderen Aufgaben, das schafft man sonst nicht und deshalb brauchen wir ihn da jetzt auch an der Stelle.
Da wird auch immer heftig diskutiert, verlangt man vielleicht zu viel für die Trikotbrust? Ich habe keine Ahnung, wie viel man da verlangt. Woher wisst ihr in etwa, was man verlangt?
Der Platzwart weiß das.
Also auch da, das ist auch so eine Frage. Ich glaube, die kann man auch, egal wie man sie beantwortet, wird man sie nie richtig und nie jedem recht machen können, wie man sie beantwortet. Man sagt, man verlangt zu viel, dann sagen die immer, man verlangt zu wenig, wie, so billig verkaufen. Das spielt keine Rolle letztendlich. Wir müssen da noch jetzt ein bisschen aktiver werden diesbezüglich. Das haben wir jetzt auch jemanden, jetzt können wir wieder ein bisschen mehr auf das Gaspedal drücken, was die Thematik angeht. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir da auch was Vernünftiges noch hinkriegen.
Alex. Herr Peter hat uns auch gesagt, dass er natürlich gewisse Leute hat, wo er hingehen wird, wenn er denn als Investor auch durch die Mitgliederversammlung bestätigt. Aber die machen das natürlich auch, weil er dabei ist. Und die wollen hundertprozentig sicher wissen, dass er dabei ist. Und vorher ist das natürlich schwer, in einen Vertrag zu gießen. Absichtsbekundungen haben wir. Also haben wir auch schon Telefonate mitgehört, wo Leute gesagt haben, jo, wenn das klappt, dann sind wir dabei. Aber im Sinne eines unterschriebenen Vertrages momentan noch nicht.
Jetzt sind wir gerade mitten in diesem ganzen finanziellen Bereich, da würde ich dann die Frage vom Träumer nehmen. Wie viele Sponsorenkündigungen gab es denn eigentlich jetzt seit Rückzug der Mannheimer Runde und wie will man das auffangen?
genaue Anzahl war, also über 10 waren es, glaube ich. Wobei es natürlich auch da deutliche Unterschiede gibt. Es gibt welche, da gibt es überhaupt gar keine Anhaltspunkte, dass eine Kündigung gerechtfertigt sein könnte. Da steht überhaupt gar nichts drin mit dem Thema Ausgliederung zum Beispiel. Dann gibt es welche, da steht was drin. Da muss man natürlich aber auch rechtlich sagen, wenn ich ein Thema Ausgliederung seit einem Jahr jetzt nicht gemacht habe und da eine Frist drinsteht, bis wann ich es gemacht haben muss, aber ich dann ein Jahr lang danach noch die ganze Saison die Leistungen von beiden Seiten aus erfülle, das heißt, der Sponsor zahlt, wir erbringen unsere Werbeleistung für den Sponsor, dann kann man rechtlich mit sehr guten Gründen davon ausgehen, dass dieser Vertrag dann eben doch zustande gekommen ist und die Parteien auf die Bedingungen verzichtet haben. Von daher müssen wir dann, so ist unsere Vorgehensweise in diesen Fällen, weiterhin unsere Leistung erbringen, die Rechnung stellen. Dann legen wir auch gerne da in einem Gespräch, wie unsere Auffassung dazu ist. Vielleicht können wir da einige überzeugen. Und dann müssen wir im Gespräch eben versuchen, denen klarzumachen, dass unsere Rechtsauffassung sich sicherlich sehr gut hören lässt.
Okay, aber ihr seid im Gespräch oder ihr bietet zumindest ein Gespräch an.
Das bieten wir an, haben wir in einigen Fällen auch gemacht. Aber alle ist natürlich eben, wie gesagt, zeitlich ein Problem. Da haben wir jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Unterstützung mit Markus Komp auch noch.
Also er ist jetzt auch mit dafür verantwortlich für die Sponsorenakquise und Sponsorenbetreuung oder hat er damit gar nichts zu tun?
Das ist eine seiner Aufgaben auch, ja.
Da hat er natürlich auch ein dickes Brett zu bohren, wenn er jetzt nicht von hier kommt und da fängt er praktisch bei Null an, muss man allen sich vorstellen und einige sind auch noch mit Ressentiments ihm gegenüber
besetzt. Er kennt die Lage hier, ja, das ist ihm alles klar. Bewusst. Und ich meine, er kann jetzt bei Bestehen natürlich auch mal damit anfangen, dass er sagt, wir haben hier einen Vertrag und es gibt hier eine Rechtslage nach Auffassung des Vereins und die kann er natürlich auch argumentativ vertreten und auch den Sponsoren ja darlegen, warum es denn auch Sinn macht, sich weiter zu engagieren. Ich meine, es gibt ja durchaus mit dem Lottospiel, wir haben viele Sponsoren gesagt, das war natürlich eine tolle Sache, sowas wollen sie öfters sehen. Da kann er natürlich versuchen, jetzt auch wieder mal nach vorne zu argumentieren. Also, dass er jetzt sofort hier den Trikotsponsor innerhalb der nächsten zwei Wochen findet, wäre schön, aber ob wir ihm das gleich also ins Pflichtenheft schreiben können, ist vielleicht ein bisschen viel.
Ein Punkt, der immer wieder auch bemängelt wird, ob zu Recht oder Unrecht, kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig beurteilen, ist die Sponsorenbetreuung, das heißt diejenigen, die man dann da hat, also ob sie auch richtig betreut werden. Ist es dann auch sein Bereich oder gibt es dafür dann extra jemand, der das übernehmen soll oder das wird auf viele Schultern verteilt?
Da wollen wir nochmal schauen, wie sich das so ergibt. Wir haben da noch mehrere Optionen, die wir uns mal anschauen, wie man das lösen könnte. Es gibt natürlich immer noch einen Christian Breiner, der auch noch da ist, der das auch in letzter Zeit mit großem Engagement gemacht hat und dann natürlich auch, wenn er Sponsorentermine hatte, dann zeitlich auch an Grenzen stößt natürlich. Dann haben wir das noch versucht, noch ein bisschen mit abzufangen. Das ist jetzt einfach mit dem Markus kommt noch einer mehr und dann gucken wir mal, wie wir das gehandelt kriegen.
Klaus, für dich ist ja der Etat die entscheidende Geschichte. Mit welchem Etat durftest du denn planen jetzt für die Saison und ist der gedeckt?
Naja gut, der Etat, den kriege ich im Grunde genommen, kriegen wir ja den, arbeiten wir den, dann ist er da, dann haben wir ihn und dann arbeiten wir das halt ab im Sinne der Verpflichtungen, gucken, wie passt, was passt. Fertig. Dass der jetzt natürlich, man kam ja dann positive, wenn auch erst negativ, dann positive Effekte, dass man vielleicht hier und da noch ein bisschen was mehr erzielen konnte. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt mal davon aus, das ist meine Überzeugung, dass wir das bis zum Ende der Saison natürlich gedeckt kriegen. So wie wir ja in den Jahren zuvor auch immer gesagt haben, wenn wir erstmal mit Zahlen raus sind, dann hieß es plötzlich, war es nur so wenig. Dann haben wir immer gesagt, das ist ja ein dynamischer Prozess, wo ja dann immer wieder auch Sponsoring und so weiter noch weiter dazukommt. Das sind einfach auch die Erfahrungswerte, die wir gemacht haben über die Jahre.
Und gibt es noch eine Zahl?
Zum Etat?
Ja.
Nee, da kriegt der nie, da sage ich nie sowas.
Dein Kollege steht doch im Forum, oder?
ist er wirklich höher als letztes Jahr?
Dein Kollege hat in der letzten Sendung behauptet, er sei circa ein Drittel höher als letzte Saison, auch wenn ich nicht genau weiß, wie hoch er letzte Saison war.
Ja, aber das kommt schon hin.
Okay. Kannst du also nochmal einkaufen gehen?
Ja, wie sieht das denn aus, um mal dann auch ein bisschen das Sportliche wieder mit reinzuholen? Ist denn auf der Ausgabenseite der vorhandene Etat bzw. der geplante Etat schon ausgeschöpft?
Sind ja, noch gut, wir haben ja jetzt noch aktuell mit dem Nikolas Hebisch, ein Stürmer, verpflichtet. Damit waren wir jetzt eigentlich erstmal durch, was ja immer noch sein kann. Das weiß man auch in der ganzen Vorbereitungszeit, beziehungsweise in der Wechselperiode bis 31.8. gibt es immer mal wieder Themen, dass jemand dann doch noch weg will. Oder plötzlich, dann muss natürlich auch möglicherweise noch jemanden wieder dazu holen, je nachdem, was für eine Position das ist. Also von daher, hundertprozentig abgeschlossen ist es ja in der Regel nie.
Aber planmäßig durchaus schon.
Planmäßig jetzt erstmal durchaus schon, ja.
Ist denn geplant, noch jemanden abzugeben? Wir haben auf der 6, also auf der Position 6, sehr viele Spieler, ich glaube 5.
Ja, wobei auch da, die diese Position spielen, da könnte man noch ganz andere dazu nehmen, die auch noch eine 6 spielen könnten. Das ist so, dass wir im letzten Jahr ja das große Problem hatten, der Leistungsdichte. So, die war eher dünn, wie wir wissen. Wir haben sehr, sehr viel Glück gehabt in der Anfangszeit mit fast keinen Verletzten, ja, wie wir alle wissen. Darauf wieder zu bauen. Ihr seht zum Beispiel Thema Torhüter. Es war für mich, ich habe zum Kenner noch gesagt, als er noch da war, er sagt, Kenner, was willst du mit 4 Torhütern? Und er sagt, naja, den einen Jungen, den bauen wir auf. Der Levin, der soll dann runter in die zweite alles, auch als da mit trainieren schon. Also Training auch ein bisschen mitmachen und Torhüter als auch mal dort mimen. Und dann haben wir noch 2 oben. So, jetzt haben wir gesehen, wie viel wir plötzlich hatten. Einen noch, ne, den Jungen, der war dann da. Dann muss man noch mit einem A-Jugend-Torhüter auskommen. War jetzt natürlich auch nicht geschickt, aber man sieht mal, wie schnell das gehen kann, dass man dann plötzlich viele Positionen hat und dann doch keiner da ist.
Und da würde mich noch interessieren, jedes Mal, wenn Transferperiode ist, lese ich den Namen Philipp Förster. Was ist da dran?
Dass er geht.
Ja gut, also mit Philipp sind wir aktuell im Gespräch, weil er diese Gedanken halt hat. Der Philipp ist so ein meines Erachtens so ein Kopfmensch. Wenn dem ihm irgendwas im Kopf rumgeht, dann, das hat man vielleicht teilweise gesehen, man hat es im Training gesehen, man hat es auch jetzt teilweise in Spielen gesehen, dann ist er nicht wirklich hundertprozentig da, nicht anwesend. Dann bringt er auch seine Leistung nicht. Von daher müssen wir da jetzt einfach mal ganz, ganz offen Klartext mit ihm reden, was jetzt Sache ist, weil es auch natürlich für den Trainer dann kein Zustand ist. Ja, das geht nicht. Da braucht er Klarheit und Gewissheit. Und wäre ein solcher Abgang da, dann müsste man natürlich schon gucken, dass man da was tut. Auf der anderen Seite sind wir natürlich jetzt auch nicht so blauäugig und haben da nicht schon uns umgeguckt. Ja. Fahrlässig.
Okay, es halten sich verstärkt die Gerüchte, dass er uns, dass er seinem ehemaligen Trainer folgen will. Magst du dazu was sagen? Und wo würde denn die Schmerzgrenze liegen, um einen, also finanziell meine ich jetzt, um ihn gehen zu lassen aus einem laufenden Vertrag?
Also gerade wenn wir jetzt aktuell in so Verhandlungen sind, da rede ich jetzt eigentlich ungern drüber über Schmerzgrenzen, was wir da aufrufen, nicht aufrufen oder gegebenenfalls bezahlt wird oder nicht bezahlt
aber
wird.
Aber wir würden eine Ablöse, er wird nicht ablösefrei wechseln.
Er wird auf gar keinen Fall ablösefrei wechseln.
Jetzt haben wir gerade ganz schnell die Torhüterfrage angesprochen. Ja. Jetzt weißt du am Wochenende, wer denn, oder Wochenende schon? Ja.
Freitag.
Wer denn im Tor stehen wird? Sind die
also das ist noch keine abschließende Entscheidung gefallen. Ich vermute, dessen, was ich gesehen habe, dass der Christopher Gang drinstehen wird mit seinem Finger. Das ist wohl soweit gut. Er hat auch noch ein paar, wie von uns oder vom Trainerstab gewünscht, ein paar Pfunde verloren, was ihm auch gut steht. und macht auch im Training schon einen super Eindruck.
Okay.
Dann würde mich doch noch die Geschichte zum Thema Lucio interessieren. Was kann man da erzählen?
Ach, Lucio, also ich war ja, als der Kontakt aufkam, war ich ja da auch sehr vorsichtig, eben ob der Regel, die es ja da gibt, dass nur, also nicht EU-Bürger, Fußballspieler in dem Falle, in Deutschland oder in Europa spielen können. Also ich gehe jetzt mal nur von Deutschland aus, ich weiß jetzt nicht, wie es detailliert in anderen Ländern geregelt ist, die quasi in die Lizenzspielerabteilung, das heißt erste oder zweite Bundesliga, einrücken. Das heißt, dort gibt es dann eine sogenannte Formulierung, die da lautet, wenn er dem Verein wirklich insofern weiterhilft, dass er seine besondere Qualität hat und so ein Spieler nicht so einfach im deutschen Arbeitslosenmarkt zu finden ist. das ist jetzt alles ein bisschen witzig, aber es ist wirklich so. Während wenn ein Spieler für die Regionalliga kommen soll, wird ganz klar gesagt, ha, da haben wir hier im deutschen Arbeitsmarkt genug arbeitslose deutsche Spieler, die sollen doch dann mal zuerst verpflichtet werden. Das ist so die gängige Regelung und das kann auch, früher war das hier in Mannheim wohl anders geregelt, also nicht nur in Mannheim, sondern in Deutschland anders geregelt, da gab es ja diese Ausländerämter, die das dann direkt vor Ort mit entschieden haben. Das ist heute alles zentral.
Und das, obwohl die ja eigentlich nur Halbprofis sind, sage ich mal, das sind ja keine Berufsfußballer zum Teil zumindest. Das
spielt keine Rolle, wenn er damals... wie jetzt zum Beispiel Eder auch einen italienischen Pass beantragt hätte oder zu seiner Zeit in Deutschland, was er mit Sicherheit bekommen hätte, eine uneingeschränkte Aufenthaltserlaubnis, einen Titel hier, dann hätte das einwandfrei funktioniert.
Ist es denn jetzt noch ein Thema oder ist das Ding jetzt komplett vom Tisch?
Das ist vom Tisch. Weil auch da muss der Verein Klarheit haben, der Trainer, die Mannschaft, das muss ganz klar sein.
Es kümmert sich also derzeit auch niemand darum, wenn Lucio jetzt im Winter dann doch zufällig eine Berechtigung bekommen würde, dann wäre auch kein Thema.
Na gut, wir hatten jetzt den Kontakt, da muss man jetzt schauen, wenn das wirklich so wäre. Aber das ist jetzt alles Glaskugel und Sonstiges, damit beschäftigen wir uns jetzt gar nicht.
Wie kam denn der Kontakt überhaupt zustande?
Das geht dann über Berater und das ist halt so eine Kette, sage ich jetzt mal, die dann stattfindet und irgendwann spricht man dann halt auch mal direkt. Ja.
Okay, gutes Stichwort, Berater. Ja.
So, jetzt. Klaus, kommen die Fragen. Ivo, du darfst.
Ja, ich würde tatsächlich direkt mit der Tür ins Haus fallen. Es kamen doch sehr viele Fragen hier zum Thema unseres einen Beraters, nämlich des Herrn Lokurlu. Wie da deine Beziehung zu ihm ist. Ich steige mal mit der Frage von Black Baloo ein, die vermutlich darauf gemünzt ist, wie wichtig ist es für einen Spieler, den richtigen Berater zu haben, um einen Kaderplatz beim SVW zu bekommen?
Oh. Also,
da muss man den Zusatz noch dazu sagen, oder entscheiden rein sportliche Gründe. Da hat er aber ein Smiley hinten dran gesetzt.
Also der Trainer lässt sich hier von keinem Berater, ob das der Kenan war, ob das zuvor auch der Rainer Hollisch war, also ich kann mich ja nicht erinnern dran, und ob das jetzt auch der Gerd Deiss ist, da ist es vollkommen wurscht, von welchem Berater der Spieler ist. Und ich habe jetzt auch noch nichts mitbekommen in irgendeiner Form mal, dass irgendein Berater irgendwo eine Meinung fallen lassen, so nach dem Motto, warum spielt er nicht und so weiter und so weiter. Da gibt es überhaupt weiß ich von nichts.
Okay, MA 1907 möchte von dir wissen, es gibt immer wieder Gerüchte, dass beziehungsweise Vorwürfe, dass sie sich, also du dich persönlich bei Spielertransfers mit dem Herrn Lokurlu bereicherst. Was kannst du uns denn dazu sagen?
Also in der ganzen Zeit habe ich mich nicht mit einem Cent hier im Verein bereichert, weder innen, außerhalb noch sonstiges. Im Gegenteil, ich habe jetzt einen Haufen Zeit investiert und selbst auch noch Geld investiert und damit ist gut und mehr antworte ich da auch nicht drauf.
Okay, kannst du dir vorstellen, wie solche Gerüchte zustande kommen?
No. Vielleicht, weil der Lokurlu öfter hier in Mannheim ist, weil er ja natürlich auch Spieler hat. Im Übrigen aber auch der Steffen Menze mit seiner Agentur hat auch fast genauso viele und sogar noch mehr Spieler hier mittlerweile. Und der Lokurlu halt öfter hier ist und damit man halt auch den Kontakt pflegt. So, möglicherweise darüber. Ich kann es nicht sagen, warum.
Okay, der gleiche Fragesteller würde auch noch ganz gern oder wirft dir vor. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich lese einfach die Frage vor, wie sie ist. Sie sollen sich gegen einen Sportdirektor ausgesprochen haben, weil damit ein gewisser Machtverlust ihrer Person einhergehen würde. Was sagen Sie dazu?
Naja, wenn das, also die ganze Entwicklung, die wir jetzt gerade machen mit der Spielbetriebsgenehmigung, führt das Ganze ja ad absurdum, was da gesagt wird. Das ist ja genau das, was wir gerade tun. Aber das muss ja alles sinnvoll gemacht werden und auch in einem finanziellen Rahmen, dass das alles passt. Ganz einfach. Den Sportdirektor wird es geben in der GmbH. Die GmbH steht vor der Tür, also weiß ich nicht, was die Frage da irgendwie kommt. Kriege ich nicht zusammen.
Ja, das wird dann ein hauptamtlich angestellter Sportdirektor geben, neben dir, oder wie?
Zum Beispiel den Herrn Fink.
Okay, nächstes Jahr
dann. In der Spielbetriebs GmbH gibt es dann möglicherweise einen Sportdirektor. So, und der hat die Entscheidungsgewalt.
Okay.
Und in diesem Zuge, so wie es aktuell geplant ist, der Alex hat es ja vorhin mal angeführt, sind wir im Aufsichtsrat dieser GmbH, haben aber hier in dem operativen Geschäft nichts mehr mit zu tun. Ganz einfach.
Wenn wir jetzt gerade bei Mehr Fink waren, das war ja irgendwie auch ein ganz schönes Gezacker. Um was ging es denn da?
Ach, es ist natürlich auch so, wenn jede kleine Äußerung gleich immer sofort zu Papier, zu Wort, zu Schrift, zu Ton, zu sonst was gemacht wird. Ich meine, da gab es auch, wie jeder Mensch, die hat erstmal persönliche Befindlichkeiten, da muss man halt mal reden und plötzlich löst sich das alles in Luft auf. Ganz einfach.
Redet ihr denn insgesamt zu wenig?
Ich habe manchmal das, so das Gefühl, aber... Ja. Das glaube ich nicht, dass wir zu wenig reden. Das ist immer nur die Frage, wie spricht man manchmal, oder auch, da muss dann auch manchmal der Spieler und so einfach Klartext reden. Ja? Das haben wir dann irgendwann gemacht und damit war das alles eigentlich gegessen.
Das war so mein erstes Gespräch, muss ich auch sagen. Also wir haben uns alle mit ihm getroffen zusammen und das war wirklich gut. Und das, was man vorher so gehört hatte, war eigentlich in dem Moment, konnte man vergessen, das war, was in Zeitungen steht oder sonst welche Äußerungen, hat da gar keine Rolle gespielt. Da haben wir ein sehr gutes Gespräch geführt und dann hat das geklappt.
Okay, dann die letzte Frage. Willst du gerade die noch machen?
Nee, ich wollte noch zum Herrn Fink, weil ich vorhin auch schon auf die Zeitung mit den vier großen Buchstaben zu sprechen kam. Die hat ihn wörtlich zitiert, dass er gerne zumindest Sportdirektor werden würde.
Ich habe vorhin schon was dazu gesagt. Im Moment soll er sich einfach mal auf das Thema Co-Trainer, was er ja auch weiterhin ist, und Spieler bzw. Mannschaftskapitän konzentrieren. Und damit haben wir jetzt im Moment erstmal genug.
So, dann die letzte provokante Frage von MA1907. Er würde ganz gerne wissen, ob es stimmt, dass Kenan Kotschak mit einem Angebot aus Offenbach auf dich zugekommen ist und trotz seines laufenden Vertrages sein Gehalt erhöht wurde. Und wenn ja, woher weiß er das? Wer ist das?
Ich habe keine Ahnung, wer es weiß. Er weiß er mehr wie ich, weil Kenan kam nie mit einem Angebot von Offenbach und ich glaube, er hatte auch nie eins aus Offenbach.
Okay.
Ich weiß es nicht, aber
zu mir kam nicht. Ja, gut, ich meine, ja. Solche Gerüchte werden ständig in die Welt gesetzt und die Hälfte bestimmt dann nicht.
Genau.
So was kennen wir auch, zum Beispiel, ja.
Wolltest du den Bernie Bunker gerade machen?
Nee, den mach du.
Okay, also von meiner Seite die letzte Frage zum Thema Lokurlu, weil Alban Rama ja auch bei dem Herrn Lokurlu, also jetzt ist Lokurlu ist der Spielerberater von Alban Ramay. Da möchte Bernie Bunker dazu wissen. Er findet es etwas seltsam, dass man 2015 den Vertrag mit Alban Ramay aufgelöst hat. Angeblich, Zitat vom Kenan Kotschak, wegen unterschiedlicher finanzieller Vorstellungen. Dann hat man ihn in der Winterpause zurückgeholt. Er hat aber so gut wie keine Minute gespielt danach. Und in dem letzten Interview, als der Kenan hier bei uns war, hat er gesagt, er plant eher nicht mehr mit dem Alban. Dann war der Kenan weg und schwupps wird der Vertrag von Alban Ramay um 2 Jahre verlängert. Wie passt denn das alles zusammen?
Also richtig ist, er hatte einen Vertrag, der auslief. So, dann dachte er kann da pokern. Das haben wir nicht mitgemacht. Da war auch ich der Erste, der gesagt hat, nee, das mache ich nicht. Da war sogar Kenan damals eher der gesagt, wir gucken mal noch, was wir machen können und wie auch immer. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, das geht irgendwo schon, das ist ein bisschen hart. Er kam dann im Winter wieder, als wir ihn dann für, muss man auch fair sagen, für wirklich kleines Geld dann verpflichtet haben, weil wir natürlich auch ein bisschen im Sturm noch Erfahrung und ein bisschen Abgezocktheit dazu haben wollten. Es war auch klar, dass er nicht immer spielen wird und so weiter, das war ihm auch bewusst. Aber er kam auch und gesagt, es war doof damals, er hat es wirklich da bereut, wie er sich damals verhalten hat. Und wir haben seitdem auch einen sehr, sehr guten Draht und er hat jetzt auch einen Vertrag, wo wir ganz klar sagen, er wird auch in der zweiten Mannschaft aufschlagen, er wird auch dort das Thema, wie auch in der ersten, er will sich irgendwo auch auf die Trainerlaufbahn mit aufschwingen, das heißt, er will auch Lizenzen machen. Also dieser Vertrag hat einen ganz anderen Hintergrund, wie jetzt rein der Spieler Alban Ramay. So, von daher haben wir da jetzt auch einen Weg gefunden, wo er gesagt hat, Mensch, ist toll, dass er das machen kann, dass er da auch reinschnuppern kann und so weiter. Es passt.
Okay, da hat aber Gerd Deissicher auch ein Wort mitgesprochen.
Ja klar, wir haben da natürlich schon im Vorfeld drüber gesprochen und das wird zu seiner Zeit alles dann halt irgendwo so umgesetzt. Jetzt muss man ja auch mal den Gerd Deiss erstmal in die Pötte kommen lassen, ja, die Mannschaft kennenlernen, etc., die Umstände, alles, was da so drumherum spielt, und dann können wir den nächsten Schritt wieder machen.
Okay.
Und ist im Übrigen der Alban Ramay, das muss man auch mal sagen, das wissen vielleicht die wenigsten, das war einer derjenigen, der hat wirklich geheult wie ein Schlosshund, dass wir, obwohl er, der hatte keine Aufstiegsprämie, all diese Themen, aber dass wir das nicht gepackt haben, und er hat sich wirklich von seiner menschlichen Seite auch gezeigt, das hat mich auch schwer beeindruckt, als Typ, als Mensch. ja auch innerhalb der Mannschaft ist, der hat ja schon einen gewissen Stellenwert.
Soll ich übernehmen?
Darfst gerne.
Okay, ich würde mal ganz gerne zum Kader kommen, den wir jetzt haben. Aus meiner Sicht ist es ein bisschen überraschend, dass wir Spieler verpflichtet haben, die aus dem Ausland gekommen sind. Das hat sich ein bisschen unterschieden von den letzten Jahren. Da gibt es zwei Fragen dazu. Einmal würde ich die vom Tom gerne nehmen. Wie das Scouting beim SV Waldhof organisiert ist. Gibt es festangestellte Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und wie kam man zum Beispiel auf diese beiden Spieler?
Also auf Ederson zum Beispiel, da kam Kenan schon drauf. Das war also zu der Zeit auch noch, wo er noch da war. Das kann man sich natürlich nur unter, ich sage es jetzt mal so, wir können natürlich nicht vor Ort sein, uns den Spieler angucken. Es gibt dann, ich sage es mal so, stundenlange Video-Sessions, wo man sich so einen Spieler dann in allen möglichen Situationen, Facetten, das gibt es ja wirklich unendlich viele Videos und so weiter, dazu anschauen kann. In verschiedensten Spielen, verschiedensten Vereinen und so weiter. Und da kann man sich schon ein Bild machen. Man hat dann natürlich zu dem Berater, der dort vor Ort ist, das der eigentliche Berater von einem Spieler, sucht man dann einen Draht dahin. Das geht dann wieder nur über andere Berater, die den dann wieder kennen. So ist halt das Geschäft. Und dann kriegt man da einen Kontakt und dann fängt man mal an zu reden, ob das auch denkbar ist, für jemanden dann zu uns zu kommen.
Okay, und wie kamst du mit Verpflichtung von Popovic?
Das war ähnlich, da ist ja, hier gab es dann auch den Kontakt über den Hagi Oikonomu von Bayern, der ihn ja auch kennt, auch aus der Nationalmannschaft und so weiter, wo die gekickt haben. Er hat auch gleich gesagt, super Junge, sauschnell, müssen wir sich unbedingt mal anschauen. Denn wenn man jetzt erstmal den Namen liest, klar, da kann jetzt in der Regel erstmal keiner primär was damit anfangen. Da muss man halt dann nachforschen, nachhören und dann nähert man sich der ganzen Sache immer weiter an.
Ist denn der komplette Kader noch von Kenan Kocak zusammengestellt oder gab es schon einen Spieler, der auf Gerd Deis Kappe geht?
Es geht dann schon weiter, dass wir zum Beispiel den Micha Schulz von FCK 2 geholt haben, der auch ein Stammspieler war dort und der ja schon einen super Eindruck macht. Also jetzt auch schon in der Vorbereitungsspielen, ohne große Bindung an die Mannschaft, hat er also auch den Gerd Deis jetzt schon richtig, fand er richtig gut.
Okay, da passt die Frage, wenn du jetzt schon den Stammspieler betonst, vom Arnold ganz gut dazu, der nämlich ganz gern missen würde, warum man in der Sommerpause sehr viele Spieler verpflichtet hat, die in der vergangenen Runde mehr oder weniger keine Einsatzzeiten hatten, wie zum Beispiel Kiefer, Rodriguez, Schwarz, Armin, Müller, Ederson, Popovic, Oikonomu und so weiter.
Ich bin vorhin schon drüber aufgeregt. Ist eigentlich nicht ganz richtig. Ne? Ich meine, Armin zum Beispiel war eigentlich auch mehr oder weniger Stamm, auch in Saarbrücken. Der hat jetzt schon gezeigt, was er kann.
Der war aber auch relativ oft auf den Länderspielen. Ist das denn noch so?
Na, da hat er natürlich auch schon mittlerweile Abstand genommen. Weil wenn er sagt, hier, er kann jetzt was erreichen, was sagt, das ist für ihn natürlich auch oft sehr, sehr großen Stress und so weiter. Und das hat ihn eigentlich nicht wirklich weitergebracht. Da muss man einfach sehen, wo liegen die Spiele, kollidiert es extrem oder ja, da müssen wir einfach schauen. Aber im Grunde genommen, um die Frage noch ein bisschen näher zu beantworten, in der Saison 13, 14, 14, 15 haben wir auch viele Spieler geholt, die ganz wenig Zeiten hatten. Ich erinnere nur an Gregorio, an Segert, an Marco Müller. Und wie haben sie sich entwickelt? Was haben wir aus denen gemacht? Eigentlich ganz gute Fußballspieler
hier okay. In Mannheim. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich das Frage- und Antwortspiel starten, relativ schnell. Ich habe gesehen, schon 47 und mir rennt die Brühe hier drin. Ich glaube, an den SVW würde von dir gerne wissen, wie ist der Stand bei Daniel Di Gregorio?
Auf einem sehr guten Weg der Besserung. Und hat seinen Vertrag unterschrieben, wie wir alle wissen. Hat mich auch sehr gefreut. Und genau.
Und dann würde ich gerne wissen, sind hinsichtlich der Trainingsbedingungen Besserungen in Sicht? Gibt es Kontakt zur Stadt?
Gibt Kontakt. Der Trainingsfeld 2, also der eigene Trainingsplatz, ist ab heute wieder offen. Wird drauf trainiert.
Okay, wie war das? Ganz kurz vielleicht, es war schon wieder so, dass wir auf der Neckarau, auf der Schönau und sonst wo trainieren mussten.
Da will ich mich jetzt gar nicht insofern negativ äußern, man hätte das, ich habe mich, ich glaube ein oder zwei Jahre zuvor habe ich mich drum gekümmert, da hat es einwandfrei funktioniert, da hat die Saison begonnen, das Spielfeld 2, also der Platz 2 war fertig zum Trainieren, da hat es alles geklappt, leider habe ich mich jetzt in der zurückliegenden Winterzeit, da muss man sich schon drum kümmern, nicht drum gekümmert, es hat jemand anderes gemacht und leider ist dann das rausgekommen, was wir jetzt haben.
Okay, Dasch, hast du noch was Dringendes zum Sportlichen? Sonst, wir haben nämlich noch ein ganz anderes wichtiges Thema, da würde ich auch noch gern drauf kommen.
Waldhofland würde ganz gerne wissen, ist es nicht riskant, mit nur 3 gelernten Innenverteidigern eine solch lange Saison zu gehen? Wir rechnen den Pokal mit, wobei wir ja wissen, dass wir da nicht lang dabei bleiben.
Also ich glaube, dass man auch mal im Pokal, der Göroglu hat jetzt auch mal eine ordentliche Leistung schon gezeigt. Wir haben da schon noch Möglichkeiten, auch mal hier und da Spieler, die auch aus dem Mittelfeld sind, die auch Innenverteidiger spielen können. Zur Not, sage ich jetzt mal. Also da haben wir schon noch Möglichkeiten.
Okay, und nach dem Weggang von Dirk Stelli, wer macht unsere Bube fit?
Spadomet Reha, da kommt auch extra immer jemand jetzt, das läuft auch darüber.
Okay, Ivo, du darfst.
Ja, ich wollte tatsächlich noch auf das wichtige Thema, wir haben nur noch 10 Minuten, auf das wichtige Thema des Zuschauerteilausschlusses beim ersten Heimspiel kommen. Dann darf der Klaus auch mal ein bisschen Pause machen vermutlich und der Alex schläft uns hier sonst ein.
Es ist so heiß hier drin. Ja.
Du bist bald erlöst. Brand Lou möchte wissen, wann man denn von dem Zuschauerteilausschluss durch den DFB, ob man davon überrascht war und warum man denn genau keinen Einspruch dagegen eingelegt hat.
Über den Entwurf des Urteils, den wir bekommen haben, war ich schon sehr überrascht in dieser drastischen Härte. Dass da irgendwas kommt, war ja klar. Das Dumme an der Sache ist, dass Linienrichter krankgeschrieben war bis Juli, glaube ich. Und da reagiert der Kontrollausschuss allergisch. Das sieht er als Angriff auf einen der Iren an und dann fordern die halt ganz massive Strafen. Und unsere Anwaltskanzlei, die da beste Drähte hat zu den Sportrichtern, hat uns ganz klar gesagt, dass wir mit mehr als das, was jetzt rausgekommen ist, mit etwas Besserem nicht rechnen können. Wir haben gegenüber dem ersten Entwurf eine deutliche Verbesserung rausgeholt, aber mehr war nicht drin.
Okay, ich schließe mal die Frage von Joachim an. Na, ich nehme erstmal noch Brand Lou. Was will man denn von Seiten des Präsidiums gegen Böllerwerfer unternehmen? Zukünftig?
Ja, da müssen wir uns nochmal ein Patentrezept haben wir an der Stelle noch nicht. Wir wissen, dass wir da was gegen machen müssen. Das darf nicht mehr vorkommen. Das habe ich auch schon gesagt, dass wir da jetzt natürlich auch unter Beobachtung stehen. Wir müssen alles tun, was man tun kann, dass sowas nochmal vorkommt. Aber ich kann jetzt noch keinen Maßnahmenkatalog 1 bis 10 präsentieren, wo ich sage, dann kommt das nie wieder vor.
Ja, das können andere Vereine ja auch nicht. Das ist ja bei alles gleiche Problem. Aber ist denn derjenige, der den Böller geworfen hat, auf alle Fälle sicher, dass er nicht identifiziert wird? Oder ist es noch so, dass durchaus das in der Pipeline ist, dass er noch gefischt werden kann?
Wir haben ganz gute Bilder, die eigentlich relativ deutlich sind. Wir haben es der Polizei gegeben. Die haben es abgeglichen mit ihren Datenbanken, haben aber niemanden finden können, ist niemand verzeichnet. Das hat uns auch zu dem Urteil verholfen. Das wurde positiv gewertet, dass der Verein das aktiv versucht hat. Bis jetzt noch ohne Erfolg. Und wenn wir den Täter auf jeden Fall finden können, dann würden wir natürlich gerne gegen ihn vorgehen, klar.
Okay. Also ihr habt auch ganz konkrete Bilder, wo zu sehen wird, dass er der Mann ist, der geworfen
hat? Da sind Menschen deutlich darauf erkennbar und wir haben Zeugenaussagen, dass die Menschen, die auf den Bildern zu sehen sind, oder der Mensch der Täter ist.
Und welche rechtsstaatlichen Mittel hat man denn da? Also man hat ein Foto und
die Polizei hat es abgelehnt, diese Fotos zu veröffentlichen.
Ich glaube, das ist auch, wenn man nur den Verdacht hat, irgendwie, dass es jemand war, auch gerechtfertigt.
Wenn es nur Verdacht ist, ja. Also mir geht es nur darum, welche rechtsstaatlichen Mittel hat man denn, wenn, also ich sage es mal konkreter, wenn man konkret sieht, der hat den Böller in der Hand, schmeißt den und es ist genau der auch den Schiedsrichter ist.
Dann könnten wir denjenigen auf Schadensersatz natürlich verklagen, Stadionverbot natürlich sowieso, aber dann könnten wir den auch in Regress nehmen für das, was wir zahlen müssen, was wir einbüßen an Zuschauereinnahmen gegen Hoffenheim zum Beispiel.
Dann ist noch eine sehr seltsame Frage von Joachim, die mich besonders auf den zweiten Teil irritiert. Sie gelten als fannah. Welche Mitschuld tragen Ultras und Pro Waldhof? Das ist jetzt die Frage, die mich da irritiert. An dem Teilausschluss, wie siehst du das?
Gar keine, weil ich wüsste jetzt nicht, was jetzt Pro Waldhof oder Ultras an dem Teilausschluss verschuldet hätten. Das, soweit ich das sehe, sind das einzelne Leute, die da ganz grob dem Verein geschadet haben, aber keine dieser beiden genannten Gruppierungen hat jetzt sich da aktiv dran beteiligt.
Also ganz konkret auf den Punkt zu bringen, dass wir jetzt nicht eine Geldstrafe bekommen haben, die auch schon sehr, sehr, sehr ärgerlich wäre. Das muss man ja nicht irgendwie irgendeinen Teppich kehren. ist das Urteil deshalb so hart ausgefallen, weil irgendeiner eben tatsächlich einen Böller auf einen Schiedsrichter geworfen hat oder an die Nähe eines Schiedsrichters, der dann verletzt war. Das war im Prinzip diese Härte des Urteils oder der Grund für diese Härte des Urteils.
Ist genau, das so da sieht der DFB sich persönlich angegriffen und deswegen haben die da hart zugeschlagen.
Ja. Okay, ist es nicht merkwürdig, dass dieser Böller meines Wissens nach von der Südtribüne geworfen wurde, vom Teilausschluss aber hauptsächlich die Osttribüne betroffen ist?
Ich weiß es nicht, woher der jetzt kam. Ist der von der Süd auf die Ost gegangen und hat ihn dort geworfen? Dann kann...
Na, ich glaube, er
doch von der Süd geworfen.
Ich denke, denn sonst müsste er nach Rio fahren, vermutlich, wenn er von der Osttribüne den bis zum Linienrichter.
Die Begründung vom DFB kennen wir jetzt nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sie sagen, das wird wahrscheinlich von der Stehtribüne aus oder wo die Zuschauer gestanden haben geworfen sein. Ja. Vielleicht hat das auch der Schiedsrichter in den Bericht reingeschrieben. Den habe ich nicht gelesen. Hast du den?
Also es ist wirklich sehr schwer von der Ost aus, muss man vielleicht nochmal erklären, einen Böller zum Linienrichter zu werfen, weil da ein Fangnetz ist. Also man kann übers Fangnetz werfen, aber dann kommt man, wie das dann leider auch passiert ist, in den Strafraum. Und es ist definitiv faktisch fast unmöglich. Also wie der Ivo sagt, da kann man nach Rio schicken.
Okay, SVW möchte noch wissen, irgendwie Pro Waldhof möchte rechtliche Schritte gegen den Teilausschluss beim ersten Heimspiel einleiten. Wie sieht der Vorstand das Vorpreschen des Dachverbandes in dem Punkt?
Ja, ich kann natürlich verstehen, dass die Inhaber einer Dauerkarte da rein möchten. Wir haben natürlich auf der anderen Seite ganz klar nach Paragraph 4 Absatz 3, jetzt weiß ich es auswendig, unserer Satzung ganz klar drinstehen, dass wir uns allen DFB-Regularien, insbesondere der Vereinsstrafgewalt des DFB, unterwerfen. Wir dürfen laut DFB natürlich gar nichts anderes tun, als dieses Urteil zu befolgen. Und deswegen sind wir da jetzt ein bisschen in der Zwickmühle, klar. Aber für uns steht außer Frage, dass wir die Vorgaben des DFB einhalten müssen.
Das okay, ist, was, ist so. Was ist, wenn Zivilrecht irgendwie hier dem DFB-Recht widerspricht?
Gibt es ja dieses Beispiel Wilhelmshaven, wie das auseinanderlaufen kann. Die haben sich an die Zivilgerichtsbarkeit gehalten und sind dann mit Zwangsabstieg vom Verband belegt worden. Ich denke, soweit wird es hier nicht kommen, dass wir so stark zwischen den Mühlen beider Gerichtsbarkeiten gelangen. Aber das ist in der Tat keine angenehme Situation für einen Verein.
Ja, wie für uns eben auch nicht. Von daher werden wir einfach mal gucken, wie es ausgeht. Ganz kurz noch, Klaus, an dich. Wenn du dir die Mannschaft anschaust, wie sie jetzt dasteht im Verhältnis zur Mannschaft letzten Jahres, bist du der Ansicht, dass wir uns verschlechtert, verbessert, gleich geblieben haben, sind?
Also wenn wir uns die Einzelpositionen anschauen, ob wir das jetzt auf der Torwartposition schauen, Innenverteidiger, Torwart, gehen wir mal jetzt von Markus Scholz aus. Wenn er wieder fit ist, haben wir eine gleiche Position. Innenverteidiger haben wir gleiche Positionen besetzt, haben auch dem Trainer seiner Meinung nach mit dem linken Verteidiger, mit dem Hasan, eine Verstärkung. Marco Müller auf der rechten Seite gleich geblieben. Ibrahima, der sich deutlich verbessert im Moment auch im Training. Köp vorne, wir haben mit Schulz noch einen guten Innenverteidiger. Also wenn ich die Position alle so durchgehe, natürlich dem einen oder anderen, ist auch schade jetzt auch, dass der Ederson leider erst so spät kam, weil seine Frau ja relativ spät erst entbunden hat oder das quasi entbunden wurde mit Kaiserschnitt. Eigentlich sollte das Ganze schon Anfang Juli über die Bühne gehen und wenn ich die ganzen Positionen durchschaue, Sommer ist da weiterhin, ja, dann haben wir hinten dran noch Popovic, der furchtbar schnell ist und auch, das hat man ja schon teilweise gesehen im Spiel. Also ich sag mal, Einzelpositionen haben wir uns mehr oder weniger auch verstärkt. So, was natürlich war letztes Jahr, wir haben eine tolle Mannschaftsleistung hinbekommen. Das müssen wir jetzt auch wieder schaffen.
Okay, und was ist dann im Gerücht Salihovic und Korani dran?
Nix.
Wie sieht es aus mit U19-Spielern? Da kam jetzt letztes Jahr eigentlich auch keiner wirklich hoch. Also die haben zwar mittrainiert, aber nicht mitgespielt.
Also das vielleicht ganz kurz als kleiner Abriss. Wir haben im letzten, oder wir haben jetzt, oder ich habe jetzt vor ein paar Wochen, bin dazu angegangen, habe gesagt, ich möchte jetzt den Etat für unsere U23 verdoppeln. Das haben wir genommen aus dem Etat der ersten, also das Mehr quasi, um hier wieder ein bisschen attraktiver zu werden, auch für die U19-Spieler. Die U19 hat es immer schwer, jahrgangsabhängig sind gute Jungs dabei, sind weniger gute dabei. Wir sind immer gewillt, diese auch zu holen, zu verpflichten oder da zu belassen, auch wenn mal der ein oder andere durch die Maschen rutscht, das ist keine Frage. Es ist aber auch immer eine Trainerfrage, wie sieht der das? Ja, und an der Stelle arbeiten wir schon insbesondere das Thema U23, das muss jetzt wirklich besser werden. Da haben wir jetzt auch gehandelt, sage ich jetzt mal.
Okay, abschließende Frage bitte ganz kurz an euch beide. Fangen wir mal beim Klaus an. Erreichen wir diese Saison die Relegationsplätze 1 oder 2? Deine Einschätzung?
Ja oder nein?
Ja. Ich kann mal ja. Keine Prozent sagen.
Hat der Alex hat schon mal ja gesagt, jetzt musst du nachlegen.
Vermutlich. Also ich sage auch ja, ich glaube es ist ein bisschen holpriger am Anfang, aber ich glaube auch ja.
Okay. Und die zweite Frage, kommen wir weiter als Kötzing?
Auch. Ja. Zum Thema Pokal sage ich nichts mehr.
Okay, ich wollte noch ganz schnell nämlich darauf hinweisen, dass am Sonntag ein ProWaldhof-Stammtisch zum Thema Fanausschluss und allem, was dazu geführt hat, stattfindet. Da sind alle Fans recht herzlich dazu eingeladen, um da mitzudiskutieren. Das Ganze findet um 19.07 Uhr im Business-Club-Raum des Karl-Benz-Stadions statt. Unsere nächste Sendung hört ihr wieder am 7. Was haben wir dann? September. Wie immer um 20 Uhr, erster Mittwoch im Monat. Ich bedanke mich ganz recht herzlich beim Klaus und beim Alex, dass sie heute da waren. Am Mikrofon waren ansonsten der Carlo, der Dash
und der Ibu.
Bis dann.
Ciao. Ciao.
Tschüss. This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.